VGA-Kabel, ja genau. Die meisten von euch sind noch recht jung, aber zu meiner Zeit, also damals im vorigen Jahrtausend, hat man solche VGA-Kabel zur Datenübertragung verwendet, genauer gesagt für Bild- und Videomaterial, also sprich man hat Computer und Bildschirm miteinander verbunden. Das waren die guten alten analogen Zeiten. Heutzutage werden die kaum noch verwendet, jetzt verwendet man diese modernen digitalen HDMI-Kabel zur Datenübertragung. Was hat das jetzt mit dem Kolosserbrief zu tun? Ideen? Nicht. Eigentlich hat es mit dem Kolosserbrief gar nichts zu tun. Ich habe mir noch gedacht, VGA ist vielleicht eine ganz nette Eselsbrücke, damit wir uns die Punkte der Predigt ein bisschen besser merken können. Und V steht für verrückt sein. Verse 24 und 25. Da schreibt Paulus, jetzt freue ich mich aber in den Leiden, die ich für euch ertrage. Ich setze also meinen Körper für das ein, was von den Leiden des Messias für seinen Körper, nämlich die Gemeinde, noch aussteht. Gott hat mich beauftragt, ihr zu dienen und so auch bei euch sein Wort voll und ganz zu verkündigen. Also Paulus war schon ein verrückter Vogel. Er freut sich jetzt zwar nicht unbedingt über das Leiden, weil das wäre fast ein bisschen pervers, also so masochistisch ist er nicht. Es wäre irgendwie, ja, Leiden, Schmerzen, immer her damit. Nein. Aber er freut sich in dem Leiden oder trotz des Leids. Und auch das klingt eigentlich nicht normal. Also wenn wir Leiden und Schmerzen haben und Probleme haben, meistens freuen wir uns jetzt nicht unbedingt, sondern wir fangen zum Jammern an und zum Nörgeln, warum ich, warum jetzt, warum muss das sein. Aber Paulus freut sich trotzdem in dem Leid. Und wenn man einfach bei einer Sache so mit Herz und Seele dabei ist, sich so leidenschaftlich für etwas einsetzt, dafür lebt und kämpft, dann ist man durchaus auch bereit, dafür Leiden auf sich zu nehmen. Deshalb auch der Titel der Predigt, Leidenschaft, die Leidenschaft. Und Paulus vergleicht das Leben von uns Christen immer wieder mit dem von einem Sportler. In 1. Korinther 9 schreibt er, ab Vers 24, wisst ihr denn nicht, dass von den Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Darum läuft er so, dass er ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Darum laufe ich nicht wie ins Blaue hinein und kämpfe nicht wie einer, der Luftschläge macht, sondern ich treffe mich selbst, dass mein Körper unter Kontrolle ist. Ich will nicht anderen predigen und selbst als Versager dastehen. Eine Arbeitskollegin hat mir jetzt vor kurzem einmal so ein Video geschickt von einem Bergsteiger, der da heute halt irgendwo am Berg raufmarschiert, weil sie selbst auch gerne am Berg unterwegs ist und weiß, dass mir das gar nicht liegt und mir nicht so wichtig ist und ich das nicht so mag. Und ich habe mir das Video angeschaut und habe mir gedacht, wir Menschen, wir sind schon verrückt. Wir sind, glaube ich, die einzigen Lebewesen, die sich freiwillig bewegen. Ein Löwe wird nie auf die Idee kommen, sogar, heute ist ein schönes Wetter, gehe eine Runde joggen. Nein, ein Löwe, der rennt, wenn er Hunger hat, dann jagt er die Gazelle, frisst es auf und dann legt er sie wieder hin und schläft, bis er wieder Hunger hat. Aber, und ich glaube auch sonst kein Lebewesen, das da einfach nur so, weil es so lustig ist, sich bewegt und herumrennt oder herumschwimmt oder sonst was macht. Also wir Menschen sind schon ein bisschen verrückt. Und man sieht das auch im Fitnesscenter immer wieder, nicht? Am Laufband, am Ergometer, da strampelt man sich ab, noch dazu auf einen Radl, das keinen Millimeter vorwärts kommt. Einfach nur so. Und im Fitnesscenter hat einmal jemand zu mir gesagt, wenn man das Training so leidenschaftlich und so viel und so oft betreibt, dann muss man schon ein bisschen einen Vogel haben. Und das stimmt wohl auch. Und Paulus war so leidenschaftlich, schon ein bisschen verrückt eigentlich. Und Jesus selbst ist ja auch sogar von seiner eigenen Familie für verrückt erklärt worden, in Markus 3 zum Nachlesen. Was sie gesagt haben, jetzt komm wieder ein bisschen runter, ist eh alles schön und gut, alles gut, was du machst, aber übertreib's nicht so. Und bei Missionaren war das auch immer wieder so der Fall. Hudson Taylor ist mir da zum Beispiel eingefallen. Einfach die gegen jegliches Anraten der anderen einfach immer nur volle Kanne. Es gibt nur ein Gas und das ist Vollgas. Wo ich gesagt habe, jetzt komm, ein bisschen langsamer, nicht so wüt, passt schon. Also wir Christen, wir sind verrückt. Wir nehmen Leiden auf uns, wir investieren und opfern Zeit, Energie, Geld, das kostet ja alles Geld. Und das müsste ja eigentlich gar nicht sein. Warum machen wir das? Wozu denn? Dazu kommen wir dann später noch. Und Paulus schreibt da, ich setze also meinen Körper für das ein, was von den Leiden des Messias für seinen Körper, nämlich die Gemeinde, noch aussteht. Anders übersetzt, ich ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Und das ist ein bisschen eine komische Formulierung. Das klingt jetzt fast so, als ob das Leiden von Jesus quasi noch nicht so ganz ausgereicht hat und Paulus musste jetzt noch was ergänzen, noch was dazu tun. Kann so nicht ganz passen. Denn zum einen muss man festhalten, dass es sich bei diesem Leiden um keinen Fall um das Leiden Jesu am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden handeln kann. Denn Jesus selbst hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollendet, es ist fertig. Das Erlösungswerk, da gibt es nichts mehr zum Dazutun. Und Paulus betont es wirklich ausnahmslos in allen seinen Briefen, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Dass man da nichts mehr dazutun kann, nichts mehr dazutun muss. Was Jesus getan hat, ist ausreichend. Aber es gibt noch einen weiteren Leidensaspekt, den unser Herr noch immer zu ertragen hat, und das ist das Leiden der Gemeinde, das er sehr persönlich nimmt. Wenn die Gemeinde leidet, dann leidet Jesus mit. Und als Paulus, damals noch Saulus, auf dem Weg nach Damaskus war, seine Bekehrungsgeschichte vor Apostelgeschichte 9, wo ihm dann Jesus begegnet, da sagt Jesus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Eigentlich hat er gar nicht Jesus verfolgt, sondern hat die Gemeinde verfolgt. Aber Jesus nimmt es so persönlich, dass wenn die Gemeinde verfolgt wird, wenn die Gemeinde leidet, dann wird er verfolgt, dann leidet er, obwohl er jetzt schon beim Vater ist. Also das ist wirklich eine persönliche Sache. Und Paulus identifiziert sich da mit dem Leiden der Gemeinde, mit dem Leiden Jesu um der Gemeinde willen. Und da wird noch einiges auf uns zukommen. Es wird noch ergänzt, es wird noch mehr werden, die Drangsal des Leiden, es wird zunehmen und die Wehen, die haben eigentlich noch gar nicht richtig angefangen. Und dieses Leiden nimmt Paulus bereitwillig auf sich. Warum? Vers 25 sagt er, Gott hat mich beauftragt, ihr, also der Gemeinde, zu dienen und so auch bei euch sein Wort voll und ganz zu verkündigen. Also es geht darum, das Wort Gottes voll und ganz zu verkündigen. Worum geht es jetzt in diesem Wort? Also Paulus ist verrückt genug, das alles auf sich zu nehmen und das Wort zu verkündigen. Und das Wort, das ist das G, das ist ein Geheimnis. Also 26 und 27. Es geht dabei um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten dem menschlichen Geschlecht verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen enthüllt wurde. Ihnen wollte Gott zeigen, was für ein Reichtum an Herrlichkeit dieses Geheimnis für die anderen Völker enthält. Das ist Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Seit jeher grübeln die Menschen über den Sinn des Lebens noch. Woher kommen wir, wohin gehen wir und warum sind wir eigentlich hier? Und Gott hat uns Menschen eigentlich gar nicht im Unklaren gelassen. Im Römer Kapitel 1 schreibt Paulus, dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Im Hebräerbrief Kapitel 1 steht, In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Also dieses Geheimnis ist eigentlich gar kein Geheimnis mehr. Es ist ein offenes Geheimnis. Allein der Glaube fehlt oftmals. Die Menschen sind blind für dieses offene Geheimnis. Sie sind verblendet vom Fürst der Welt. Das sagt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben. Deshalb sehen sie auch nicht das helle Licht dieser Botschaft, die von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus, weil dieser Gottes Ebenbild ist. Um diese Blindheit zu heilen, zu beenden, ist einmal erstens Glaube notwendig, der Wille zu erkennen, und zum Zweiten ein übernatürliches Wirken des Geistes. Das haben wir gesehen eben bei Paulus seiner Bekehrungsgeschichte, wo Jesus wirklich übernatürlich eingegriffen hat. Wir sehen das auch bei den Emmaus-Jüngern, wo in Lukas 24 dann steht, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Für den natürlichen Menschen ist es einfach unmöglich, Gott zu erkennen. Aber, schreibt Paulus hier, er hat es seinen Heiligen enthüllt. Oder wie Jesus selbst gesagt hat, man muss von Neuem geboren werden. Und dafür kämpfte und arbeitete Paulus, dafür kämpft und arbeitet die Gemeinde, dass Menschen die Augen aufmachen können und dass sie ihn erkennen können. Und damit macht man sie oftmals keine Freunde. Also wir sind verrückt genug, dieses Geheimnis publik zu machen und Menschen darüber zu informieren. Jetzt kommt das A, das ist die Anfeindung oder die Anfechtung. Mit dem muss man rechnen. Nochmal Vers 24, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Ich setze also meinen Körper für das ein, was von den Leiden des Messias für seinen Körper, nämlich die Gemeinde, noch aussteht. Wer in einer gottlosen Welt sich zum lebendigen, zum dreieinigen Gott bekennt, der macht sich oftmals keine Freunde. Und das ist logisch. Und Paulus schreibt diesen Brief ja auch aus dem Gefängnis oder aus dem Hausarrest. Also er weiß, was Leiden ist, was Verfolgung ist, was Anfeindung ist. Vielleicht kennt ihr dieses Bild, das wird datiert auf 1857 ungefähr und gilt als eines der ältesten Bilder der Kreuzigung. Kann nicht sein, gell? Ja, muss eine falsche Zahl sein, ja, stimmt. Ich wollte jetzt auch gerade auf 18, wäre noch nicht so alt. Auf jeden Fall, das heißt, Alexamenos betet seinen Gott an. Und dieses Bild ist allerdings kein verherrlichendes Abbild des Kreuzes, sondern eigentlich eine Verspottung. Man nimmt an, dass dieser Alexamenos so um die 16 oder 18 Jahre alt war und von Gleichaltrigen eben verspottet worden ist, wegen seinem Glauben. Ein Gott, der freiwillig ans Kreuz geht und stirbt für unsere Sünden, zur Vergebung unserer Sünden, was für ein Esel, was für eine Blödheit, was für eine Dummheit. Also es geht um Verspottung statt um Verherrlichung. Und das war, ist und wird wohl immer die Realität sein. Und von Open Doors Berichten hören wir immer wieder von der weltweit verfolgten Kirche und fast jeden Sonntag danken wir im Gebet dafür, dass wir uns da einfach so treffen können, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, ohne dass das irgendwelche negativen Konsequenzen hat. Aber Spott und Hohn und Ausgrenzung gibt es auch in Österreich. Ich habe jetzt vor kurzem erst ein Interview gesehen von Gudrun Kugler und von Jan Ledochowski, das sind zwar ÖVP-Politiker und Christen. Gudrun Kugler ist, denke ich, bekannt. Sie war, glaube ich, mal beim Frauenfrühstück schon da. Und die beiden, sowie auch andere persönlich genannte Christen und auch christliche Schulen und Institutionen, wurden und werden immer wieder im österreichischen Rechtsextremismusbericht erwähnt. Und das ist schon was Besonderes, wenn man im Rechtsextremismusbericht erwähnt wird, namentlich. Es wird zwar betont, dass es da nicht um Rechtsextreme handelt, aber sie werden doch kritisch und ein bisschen misstrauisch beobachtet. Und das nicht weiter, weil sie irgendwelche Hassreden schwingen oder irgendwie das Volk aufwiegeln, nein, sie bekennen sich einfach nur zu christlichen Werten. Zum Beispiel meinen sie, dass es nur zwei Geschlechter gibt, sowas. Oder sie sehen die Islamisierung Europas eher kritisch und etwas bedenklich. Das alleine reicht schon, dass sie in diesem Rechtsextremismusbericht auftauchen. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe schon gesehen auch, es gibt ein paar so seltsame Reportagen und Videos über die gefährlichen Evangelikalen in Europa. Da werden dann irgendwelche komischen, schrägen Vögel gezeigt und es wird betont, dass das eine ganz komische Gruppierung ist und da muss man aufpassen, das sind ganz, ganz eigenartige Vögel. Also alles andere als objektiv. Also die Zeiten sind rau und sie werden immer rauer werden. Also ja, wir müssen schon ein bisschen verrückt sein, wenn wir das Geheimnis Gottes trotz Anfeindung und Anfechtung publik machen und verbreiten. Jetzt fehlen noch zwei Verse. Und die haben wir dann überlegt, wie kriege ich jetzt diese zwei Verse noch in mein VGA-Konzept rein. Und dann ist mir eingefallen, naja, damit die Informationen fließen können, braucht man ja ein VGA-Kabel, also das K fehlt noch. Und das K steht für komplett sein, Verse 28 und 29. In Christus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und ihn mit aller Weisheit belehren. Denn wir möchten ihn als Menschen darstellen, der in Christus erwachsen geworden ist. Für dieses Ziel setze ich mich mit aller Kraft ein und vertraue dabei auf das, was er durch seine Kraft in mir wirkt. In der Elberfelder wird es übersetzt, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und in der Hoffnung für alle steht, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Was ist der Unterschied zwischen einem Hobbysportler und einem Profi? Es gibt wahrscheinlich viele Unterschiede, aber ein Unterschied ist das Ziel. Also wie Paulus, wie ich schon vorgelesen habe, im 1. Korintherbrief sagt, darum laufe ich nicht wie ins Blaue hinein und kämpfe nicht wie einer, der Luftschläge macht, sondern ich treffe mich selbst, dass mein Körper unter Kontrolle ist. Für einen Hobbysportler gilt, der Weg ist das Ziel. Man macht es, weil es einen Spaß macht, weil es einen Freude macht. Man marschiert am Berg rauf, genießt die Aussicht, dreht um und geht wieder heim. Da denke ich immer, kann ich gleich daheim bleiben, bin ich schon am Ziel. Oder man schwimmt im Schwimmbecken immer nur hin und her. Einfach nur, weil man gern schwimmt. Oder man setzt sich aufs Rad und fort. Oder man macht sonst irgendwas. Aber es hat jetzt da kein übergeordnetes, größeres Ziel. Es ist kein Wettkampf. Der einzige Konkurrent, gegen den man kämpft, ist man selbst. Meine Frau zum Beispiel puzzelt immer wieder gern, jetzt schon länger nicht, aber früher hat sie oft so große Puzzle am Tisch ausgebreitet, was sie dann tagelang beschäftigt. Und irgendwann war es dann fertig, hat sie es betrachtet, wieder alles zerlegt, wieder in die Schachtel packt und wieder weggeräumt. Da könnte man sich fragen, für was war das jetzt gut eigentlich? Gestern waren wir allein zu Hause zu zweit und irgendwann war es dann so langweilig, dass wir Brettspiele rausgeholt haben. Wir haben dann zu zweit Mensch, ärgere dich nicht gespielt, Halma, Mikado und lauter solche Sachen. So fad war uns. Aber eben das sind Hobbys. Man macht einfach irgendwas nur als Zeitvertreib, weil es schön ist, weil es lustig ist. Und das ist eben der Unterschied zu einem Profisportler. Der hat ein Ziel, auf das er hinkämpft. Und Cassius Clay ist, denke ich, ein Begriff, das war ja ein berühmter Boxer. Und der hat den Kampf geliebt, aber das Training, das hat er gehasst. Und eine berühmte Aussage von ihm war, da hat er gesagt, ich habe jede Minute des Trainings gehasst, aber ich habe mir gesagt, gib nicht auf, leide jetzt und lebe den Rest deines Lebens als Champion. Also das war sein Ziel. Er möchte Box-Champion werden und dafür hat er alles geopfert, auch wenn er das Training gehasst hat. Und wenn es um das Evangelium geht, wenn es um die Gemeinde geht, muss man sagen, die Gemeinde ist auch kein Hobbyverein. Keiner von uns ist heute hier, weil er sonst nicht weiß, was er am Sonntagvormittag tun soll. Weil es fad ist, weil man irgendwie keine Ideen hat, was man Sonntag machen könnte, gehen wir halt in die Gemeinde. Also ich hoffe zumindest, dass niemand deswegen da ist, weil es fad ist. Der Bogenschütze, der schießt auch nicht den Pfeil ab, damit er dann sieht, wie schön der Pfeil fliegt. Nein, er visiert ein Ziel an und er möchte dieses Ziel treffen. Und unser Ziel ist es letztendlich, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Wir wollen von seinem Wort lernen, wir wollen uns gegenseitig beistehen und unterstützen und ermutigen. Wir wollen gemeinsam Gott anbeten. Eben, wir wollen komplett erwachsen, reif, vollständig werden. Und dafür hat sich Paulus eingesetzt, dafür setzen sich Missionare ein, dafür setzen sich Gemeindemitarbeiter ein. Und das bedeutet Arbeit. Es wird geputzt, vorbereitet, die Predigt entsteht auch nicht von selbst, Lieder werden vorbereitet, es wird geprobt, die Technik muss passen, Brot und Wein muss vorbereitet werden, Kaffee und Kuchen für hinten noch, die Kollekte, die Finanzen, es kostet alles Geld, Kinderstunden werden vorbereitet und durchgeführt, Bibelstunden, Hauskreise und. Das ist alles Arbeit. Es kostet Geld, Mühe, Zeit und das fordert heraus. Wozu das Ganze? Um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird, eben damit wir komplett sind. Und deshalb wird sein Wort voll und ganz verkündigt. Darum geht es. Wir wollen, dass die gute Nachricht durch das VGA-Kabel fließt. Deshalb sind wir verrückt genug, dieses offene Geheimnis Gottes publik zu machen, öffentlich zu machen, zu predigen, damit Blinde sehend werden, damit ihnen die Augen aufgehen. Und dafür nehmen wir sogar Anfeindung in Kauf. Das Ziel ist, dass wir komplett und reif und mündig werden. Wir wollen die Braut Christi, die Gemeinde, komplett schön und vollkommen präsentieren. Amen.